schön. Vielen Dank. Ich darf heute, wir haben ja uns die letzten Wochen, Monate mit unserer Vision beschäftigt und ich darf mich heute mit unserem Anfangssatz beschäftigen. Ah ja, stimmt, ich habe ja selber einen. Ich probiere das jetzt gleich mal aus. Ha, okay, sehr gut. Andersrum, so rum funktioniert er dann wahrscheinlich. Ich drücke gerade nichts, jetzt drücke ich. Okay, passt. Alles klar. Und zwar beginnt unsere Gemeindevision Vision ja mit diesem Spruch. Wir wünschen uns eine Gemeinde, in der Jesus im Mittelpunkt steht. Eine Kultur der Annahme, Wertschätzung und Nächstenliebe. So starten wir in die Vision. Und ich möchte euch mal so zwei Fragen stellen. Und zwar die erste Frage ist, wer wurde schon mal von einem anderen Menschen verletzt? Also jetzt nicht körperlich, ich hoffe nicht körperlich, sondern eher durch Verhalten, durch Worte. Okay. Also alle, die nicht gestreckt haben, auf die komme ich nachher mal zu. Ich will euer Geheimnis wissen. Und die zweite Frage ist, wer von euch wurde schon mal verletzt aus einer Person von der Gemeinde? Wer wurde schon mal verletzt von einer Person aus der Gemeinde? Aha, und genau so habe ich es mir auch gedacht. Hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre. Ich möchte einfach drüber reden, was es für mich bedeutet hat, Jesus im Mittelpunkt zu stellen und was das bedeuten kann für eine Gemeinde und für das, was man erlebt hat und auch vielleicht mit einer Gemeindegeschichte. Genau, ich starte mal mit einer Storytime und zwar erzähle ich euch ein bisschen was von mir. Also vielleicht wissen es ein paar, vielleicht wissen es ein paar nicht. Ich bin ein Einzelkind, ein verwöhntes Einzelkind. Und ich bin mit meiner Mama aufgewachsen, alleine. Also meine Eltern haben sich relativ früh getrennt und ich bin mit meiner Mama aufgewachsen. Und meine Mama hat oft psychisch richtig zu kämpfen. Also das, was meine Mutter schon erlebt hat, psychisch, das wünsche ich keinem, wirklich keinem. Und damals als Kind war für mich automatisch, wenn es meiner Mama schlecht geht, dann geht es mir auch schlecht. Früher oder später geht es mir auch schlecht. Und irgendwann war das so schlimm, dass meine Mama nur sagen musste, oh, ich glaube, ich kriege irgendwie Halsweh. Und meine Angst ist durch die Decke. Ich habe Panik bekommen, weil ich wusste, oh je, was bedeutet das im Endeffekt für mich? Und mit 14 bin ich dann zu den Rangern gekommen und in die Jugend gekommen und da hat sich mein Leben dann verändert. Ich habe Jesus, ich glaube schon am ersten oder zweiten Treffen, in mein Leben eingeladen und ich wusste, hey, Jesus verändert. Aber jedes Mal, wenn es dazu kam, dass es meiner Mutter schlecht ging, war meine erste Reaktion, Gott, warum tust du mir das an? Und was habe ich das verdient? Wenn du ein guter Gott wärst, dann würdest du meine Mutter heilen, dann würdest du sie freisetzen. Und ich habe mich echt geplagt und ich habe gedacht, wie kann es sein, dass Gott ein guter Gott ist, aber mir das so schlecht geht. Gell? Das war so meine Verbindung, immer wenn dieses Verhalten aufgetreten ist, sage ich jetzt mal. Und dann ging es weiter, dass ich gemerkt habe, okay, Jesus verändert Leben. Jesus verändert mich, Jesus verändert die Leute in der Jugend, Jesus verändert die Leute in der Gemeinde. Und ich habe praktisch den Kreis größer gezogen und genau von meiner Mutter angehalten. Ich habe gesagt, Gott, du kannst alle Leben verändern, außer das Leben von meiner Mutter. Ich habe das schon so lange erlebt, ich glaube nicht mehr, dass du daran was ändern kannst. Und ich will das nie wieder tun, zu sagen, ich tu das Reich Gottes von einer Person enden lassen und den Strich ziehen. Und dann 2015 war ein richtiger Tiefpunkt. Dann ging es meiner Mutter richtig schlecht. Und ich weiß noch, wie ich heulend und voller Verzweiflung, ich hatte Panik ohne Ende, lag ich da heulend in meinem Bett und habe zum ersten Mal nach 5 Jahren Christsein gesagt, das packt mich immer noch, ihr müsst mir verzeihen, dass ich so emotional bin, aber es packt mich immer noch. Ich habe gesagt, Jesus, du bist immer noch Sieger. Und Jesus, du bist immer noch König. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was in dem Zimmer abging. Diese ganze Panik, diese ganze Angst, diese ganze Trauer, die ist mit einem Moment sofort gewichen, sofort. Und der Friede Gottes kam in mein Leben. Ich habe das davor noch nie so erlebt. Und das ist so mein erster Punkt, mit dem ich mit euch drüber reden möchte. Die Kraft von Lobpreis in schweren Zeiten. Und ich glaube, es haben hier schon so viele erlebt. Es haben so viele schon erlebt hier. Und deswegen hat mich zum Beispiel auch das Zeugnis von Regina, bist du da? Regina so arg gepackt, zu sagen, hey, ich habe 14 Jahre lang Schmerzen. Und sind wir doch mal ehrlich, objektiv könnte ich doch schon lang sagen, hey, ich gebe auf. Es wird dir keiner übel nehmen. Es wird dir keiner übel nehmen zu sagen, okay, Gott, ich glaube nicht, dass du daran irgendwas ändern kannst. Und deswegen berührt mich das so, dass du sagst, hey, nach 14 Jahren, Gott verändert immer noch Leben und Gott heilt immer noch. Und ich glaube, darauf dürfen wir uns konzentrieren, was es bedeutet, in schwierigen Zeiten durchzuhalten und Jesus immer noch in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, das war jetzt so der emotionale Teil. Ja, also das ist, ich glaube, jeder, der es schon mal erlebt hat, der kann verstehen, warum ich so emotional bin. Und auch Willi und Margot, ihr habt gerade echt auch eine Diagnose, die alles andere sagt. Der Zustand sagt, hey, sieht eigentlich nicht so gut aus. Und jeden Sonntag stehen sie hier und erzählen, wie groß Gott ist und dass Gott verändern kann. Und auch das packt mich jedes Mal so emotional, weil wenn ich mehr darüber nachdenke oder wenn ich es ausspreche, ihr seht's, ihr merkt's. Genau. Und zwar habe ich das in meinem Zimmer erlebt, was eigentlich schon lange in der Bibel steht. In Jesaja 26, Vers 3 steht, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Und das Wort Shalom, das bedeutet, das hat einen größeren Kontext, muss man sagen. Das bedeutet, man wird heil, man wird ganz. Und aber ihr merkt, ich gehe nochmal zurück, ihr merkt, das ist eine bewusste Entscheidung, die wir treffen müssen. Es ist nicht so, dass wir nur warten können, sondern wir müssen schon bewusst uns dran festhalten. Wir müssen uns schon bewusst dafür entscheiden, zu sagen, hey Jesus, ich glaube dir mehr als meinen Umständen, ich glaube dir mehr als meinen Gefühlen, ich glaube dir mehr als den Fakten gerade. Und oh, ja. Yeah. Margot, ich mache den gleichen Fehler wie du. und damals, mein Taufspruch war damals, den Herrn will ich preisen, alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, ich bin im Lobpreisteam, ist ein bisschen offensichtlich. Ich habe mir irgendwie gedacht, vielleicht kriege ich eigentlich grausam das zu sagen, aber vielleicht kriege ich einen cooleren Bibelspruch, der irgendwie für mich in dem Moment mehr aussagt, aber das, was es eigentlich bedeutet, was es für mich bedeutet, zu sagen, hey, ich bete Gott an in guten und in schlechten Zeiten, das hat mein Leben verändert. Ich kann euch nur, also auch gerade, ich finde es immer so cool, die ganzen Zeugnisse waren heute eigentlich so, okay, ich habe Jesus im Mittelpunkt gestellt und seht, was das Ergebnis davon war. Danke, danke für die ganzen Zeugnisse. Ihr habt eigentlich meine Aussage schon ja vorweggenommen. Und das will ich auch einfach nochmal extra als Punkt sagen. Jesus ist unabhängig von unseren Gefühlen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wir Christen, wir klammern das manchmal gerne aus, auch in der Gemeinde, dass wir manchmal im Prozess von der Trauer zu der Freude, manchmal sind wir nur zu der Freude, wo die Trauer ist, das tun wir manchmal ein bisschen so, wollen wir in der Gemeinde vielleicht manchmal nicht so zeigen, dass es auch mal anders sein kann, zu sagen, hey, manchmal geht es mir nicht gut oder ich brauche Hilfe. Und das musste ich auch lernen, dass es Gott egal ist, ob es mir langweilig ist und ob ich gut drauf bin oder ob ich schlecht drauf bin. Gottes Gegenwart ist nicht abhängig von meinen Gefühlen. Ich kann auch zu Gott kommen, wenn ich eigentlich gerade keinen Bock habe, wenn es mir langweilig ist. Und trotzdem kann Gott mir begegnen. Ich muss nicht gut drauf sein oder in einer heiligen Atmosphäre zu Gott kommen, dass Gott wirken kann oder dass sich irgendwas verändert, sondern Gott kennt mich und Gott hat keine Angst vor meinen Gefühlen. Gott hat keine Angst vor meinem Zorn oder vor meinem, dass ich mich elend fühle oder dass ich mich super fühle. Davor hat Gott keine Angst. Und ich möchte auf ein Gefühl ganz besonders eingehen. Und ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber Angst ist der Glaube in den falschen Gott. Und das ist, was Gott nicht für dich will, dass du Angst hast. Und ich kann euch ganz genau sagen, warum Angst in meinem Leben entstanden ist. Und das ist, weil ich meinen Gefühlen mehr geglaubt habe. Das ist, weil ich meinen Umständen mehr geglaubt habe. Das ist vielleicht, weil ich meine Diagnose mehr geglaubt habe als Gott. Und hätte ich mal das Wort in der Bibel ernster genommen, wo drin steht, hey, und ich bin bei dir alle Tage und ich gehe mit dir dadurch und du wirst nichts erleben, was du nicht aushalten kannst, dann hätte ich das vielleicht früher gecheckt. Und ich beglückwünsche alle die das schon gecheckt haben. Und diese Angst, die hat mich natürlich dann nicht verlassen, die kam immer wieder. Aber ich habe die Lügen durchschaut. Ich habe jedes Mal, wenn ich wieder Angst bekommen habe, habe ich gesagt, nein Gott, und du bist größer und ich brauche keine Angst zu haben, weil du bist bei mir. Und jedes Mal kam dieser Friede Gottes. Das hat wirklich funktioniert. Und das Lustige ist, dass ich das jetzt, wenn es um meine Mama geht, wende ich das immer an. Aber manchmal denke ich, wenn es um meinen Job geht, da bin ich manchmal noch so, oh, im Job, wie läuft es weiter, muss ich mir Sorgen machen. Aber man darf das echt auf jeden Lebensbereich anwenden. Und Gott möchte nicht, dass du Angst hast. Es gibt so, so, so viele Bibelstellen, wo in der Bibel steht, hab keine Angst. Hab keine Angst. Sei mutig und stark. Genau. Ich bretter ganz schön durch. Ich habe gedacht, ich brauche ein bisschen länger. Genau. Und wie decken wir das denn auf, wenn es darum geht, dass wir, wenn wir Angst haben oder wenn irgendwie Gefühle überhand nehmen in unserem Leben, das, was Gott nicht für uns vorgesehen hat. Also versteht mich nicht falsch, Trauer ist in Ordnung, aber Gott möchte nicht, dass du depressiv bist oder unter Angst leidest oder unter Panik leidest. Das ist nicht, was Gott für dich will. Und jetzt lese ich euch eine Bibelstelle vor, die ziemlich bekannt ist und ich möchte auch gar nicht so genau drauf eingehen. Und zwar geht es hier um die Waffenrüstung Gottes. Kennen wahrscheinlich ein paar oder die meisten von euch. Und zwar geht es darum, zu sagen, hey, zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Ist auch interessant, wir müssen nicht selber stark sein, sondern wir können uns mit seiner Macht und Stärke füllen lassen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Finde ich auch interessant. Nicht nur ein paar. Manche müssen wir tragen, manche nicht, sondern alle. Alle heimtückischen Anschläge des Teufels. Bleibt standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem alle Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, er ist das Schwert, das euch seinen Geist gibt. Also ihr merkt, und ich denke, dass es so unglaublich wichtig ist, in der Bibel zu lesen, weil wir so, so schnell davon abkommen, zu sagen, okay, was ist die Wahrheit Gottes? Und manchmal kommt man ja sogar in so ein Fahrwasser rein, zu sagen, okay, dass es mir schlecht geht, das ist eine Lehre Gottes. Versteht mich nicht falsch, Gott kann deine schlechte Situation in was Gutes umwandeln, das sagt er. Aber manchmal sagt man ja, okay, ich muss das jetzt aushalten, weil Gott will mir was beibringen. Und in der Bibel steht, Gott ist gut alle Zeit und der Teufel ist schlecht alle Zeit. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wir verwechseln das. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns immer wieder mit der Wahrheit füttern. Das sind solche Basics, das ist so simpel, aber ich glaube, es ist so wichtig, manchmal das nochmal zu sagen, weil wir da so, davon so schnell abkommen. Ich mache euch ein witziges Beispiel. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal in eurem Gebetsleben geht, aber manchmal beten wir so, ah, danke Gott für den Tag. Ja, ich muss noch die Einkaufsliste aufschreiben. Habe ich mit Silas eigentlich gesagt, dass ich am Freitag das Auto brauche? Hm. Und so schnell kommen wir eigentlich von diesen Wegen ab und müssen uns da wirklich dran festhalten. Und da gibt es auch viele Bibelstellen, die kennt ihr auch, wo es darum heißt, haltet euch im Wort Gottes fest, sinnt Tag und Nacht drüber nach und es wird euch gelingen, geschenkt werden. Und ich glaube, das sagt er nicht umsonst, dass wir wirklich drüber nachdenken sollen. Drüber nachdenken sollen, was das Wort Gottes sagt und was für uns eigentlich so bedeutet. Und jetzt muss ich gucken, ob ich nicht... Genau. Und ich habe letztes Mal ein Buch verlost und ich habe gedacht, ich verlose heute wieder ein Buch, weil ich es ganz so als Tradition vielleicht. Und zwar habe ich das Buch Unbestrafbar von Danny Silk. Hat denn jemand Interesse? Hände hoch. Ha, das war die erste Hand. Ich bring's dir gleich. Ich muss noch ganz kurz meinen Mundschutz anziehen. Ah, jawohl, danke. Das ist nett. Genau, und das habe ich in meine Predigt mit aufgenommen, weil ich irgendwie gerade so einen Trend merke, dass auch wir Christen gefühlt immer mehr zur Bestrafung neigen und dass wir eigentlich andere Menschen eher nur bestrafen wollen, anstatt ihr Leben verändern. In dem Buch geht es gerade darum, wie gehen wir in der Gemeinde damit um, wenn Sünde zutage kommt. Also da ging es dann darum, dass eine Affäre aufgedeckt wurde und wie gehen wir mit sowas um? Wie gehen wir mit Sünde um? Und ich beobachte das gerade so in Social Media, dass wir gerade echt schnell irgendwie dazu neigen, andere Menschen irgendwie zu bestrafen für ihre Meinungen, für ihre Gedanken. Und wenn wir aber das mal anschauen, was Jesus gemacht hat, wenn alle Menschen den Stein genommen haben zur Ehebrecherin, um zu werfen, und Jesus der Einzige war, der es getan hat, hat er ihr Leben verändert, anstatt sie zu bestrafen. Und ich denke, das dürfen wir uns auch echt zu Herzen nehmen. Aber was passiert? Irgendjemand postet in Social Media irgendein Statement, egal um was es geht. Und das Erste, was wir manchmal machen, ist, den Stein zu heben und wir holen zum Wurf aus. Und das finde ich so schade, dass wir manchmal uns nicht mehr darauf konzentrieren, ein Leben verändern zu wollen. Und ich finde, da sollten wir wieder hin, zu sagen, hey, Jesus verändert dein Leben und Jesus möchte dein Leben verändern. Und nicht zu sagen, hey, wir bestrafen dich für das, was du bist, für das, was du erlebt hast, für das, woher du kommst vielleicht auch. Und das ist so gefährlich, weil weil andere Menschen sehen das ja und die sehen, wenn Christsein das bedeutet, wenn Christsein bedeutet, ich bin so wie du, dann will ich mit dem Gott nichts zu tun haben. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was wir mit einer Person antun können. Zu sagen, hey, und ich predige auch zu mir selber, zu sagen, hey, wo geht es mir nur darum, zu sagen, oh, ich bin so ein toller Mensch, weil Jesus hatte zu einer Personengruppe, hat er richtig klare und harte Worte, und das waren die Personen, die gesagt haben, ich kenne Gott, aber der ihr Leben das nicht wiedergespiegelt hat. Weil Jesus genau wusste, die verderben das Christsein für alle anderen Menschen. Und davon möchte ich weg. Ich möchte wirklich ein authentisches Beispiel dafür sein, wie Jesus war, und Jesus in den Mittelpunkt stellen. Dann komme ich schon zu meinem nächsten Punkt. Und das ist, der sicherste Ort ist der Ort, wo Gott ist. Und ich möchte euch ein bisschen was von der Story von David und Bathseba erzählen. Ihr wisst alle, wie es ausgeht. David sieht Bathseba baden, lädt sie ein, schwängert sie, muss ihren Mann töten. Am Ende stirbt sein Kind und er ist todunglücklich. Ihr könnt das auch gerne nochmal nachlesen in 2. Samuel. Und ich habe mal ein bisschen die Kapitel davor durchgeblättert. Und eigentlich fängt jedes Kapitel ungefähr in dem Stil an. Noch einmal ließ David alle führenden Männer Israels zusammenkommen. Es waren 30.000 Mann. Gemeinsam mit ihnen zog er nach Bala. 2. Samuel 6, 1. Kapitel, 1. Vers. Dann 2. Samuel 8 fängt so an. Einige Tage später griff David mit seinem Heer die Philister an. Er brachte ihnen eine beschämende Niederlage bei und machte ihre Vorherrschaft im Gebiet Israels ein Ende. Und jetzt kommt die Stelle, wo David Bathseba sieht. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Unter Joabs Führung zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer Israels in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land der Feinde und belagerten die Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. Und wir kennen David eigentlich als einen Mann, der Freund Gottes ist und der Gott auch immer gefragt hat, hey, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und irgendwie auffällig, dass David eigentlich immer mit seinem Herrn Krieg zieht. Wir wissen nicht, warum er zu Hause geblieben ist. Wir wissen nicht, ob er Gott davor oder danach gefragt hat. Aber irgendwie schon auffällig. Und wir wissen, dass David keine Angst hatte vor Krieg, weil er wusste, dass Gott bei ihm ist. Er hatte keine Angst vor schwierigen Situationen, weil er wusste, Gott ist bei ihm. Und irgendwie scheint sich da der Fokus irgendwie versetzt zu haben. Also die Geschichte geht auch so aus, dass David dann wieder seinem Heer hinterhergeht und den Krieg gewinnt. Aber in dem Moment, wo er Bathseba danach dann auf dem Balkon sieht, da irgendwie nicht. Und wir wissen, also dass David vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit von Frauen hatte, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Wir wissen, dass Salomo viele Frauen hatte. Wir wissen aber auch, dass David viele Frauen hatte. Der hätte wahrscheinlich nur dreimal schnipsen müssen. Dann wäre die jüngste, die schönste, keine Ahnung, Frau gekommen und hätte ihn besucht. Aber irgendwas war da, dass er gesagt hat, hey, ich richte meinen Fokus nicht mehr auf Gott, sondern auf irgendwas anderes. Und kann nicht so schöne Konsequenzen haben. Und einfach nur auf den Punkt zu sagen, hey, wir müssen keine Angst haben vor schwierigen Situationen oder vor unangenehmen Situationen, wenn das der Ort ist, wo Gott uns hingeschickt hat. Dann müssen wir keine Angst haben vor Krieg. Wir müssen nicht zu Hause bleiben. Zu Hause ist wahrscheinlich eher gefährlicher, weil Gott gesagt hat, du sollst woanders sein. Und dann möchte ich noch die Story von Petrus und Jesus auf dem Wasser. Und zwar heißt es da, Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Und das ist auch wieder so ein schönes Beispiel. Hey, du kannst mitten im Sturm sein. Du kannst mitten im krassischen Sturm sein. Und wenn du aber da bist, wo Jesus bist, dann bist du sicher. Und manchmal sind wir mitten im Sturm und manchmal geht unser Blick weg und wir denken so, wie sollen wir diese Situation jemals meistern? Wie soll ich das jemals aushalten? Wie soll ich die Krankheit überstehen? Wie soll ich mit meinem Job klarkommen, mit meinem Chef? Ich weiß nicht, was für Situationen es bei euch sind. Aber sobald wir wieder unseren Blick auf Jesus richten und sagen, hey, Jesus, hilf mir, dann ist er da. Und dann können wir uns in aller Ruhe, so wie Jesus, wie er ganz in aller Ruhe durch den Sturm läuft, können wir da mit ihm mitlaufen. In einer Situation, die für uns unverständlich ist, unmöglich ist, auf dem Wasser zu gehen. Und das können wir mit Jesus. Und das war es auch schon. Das war mein Erlebnis und meine Gedanken dazu, Jesus im Mittelpunkt zu stellen. Und wie gesagt, ich finde es so schön, dass gerade heute so viele Beispiele auch einfach da waren, so viele Zeugnisse da waren, was es bedeutet, Jesus im Mittelpunkt zu stellen. Und ich kenne euch ja und ich weiß, was ihr alle schon erlebt habt und was ihr erlebt habt, was es bedeutet, Jesus im Mittelpunkt zu stellen. Und ich glaube, ihr könnt irgendjemanden ansprechen und er kann euch die Geschichte erzählen, was es für ihn bedeutet hat, Jesus im Mittelpunkt zu stellen. Und wenn ihr das doch nicht wisst, dann geht auf die Leute zu, tauscht eure Geschichten aus, lasst euch ermutigen. Und ich bin so froh, Teil der Gemeinde zu sein. Und ich glaube, wir dürfen einfach da noch weiter hinkommen, zu sagen, hey, ich stelle Jesus im Mittelpunkt und wir wachsen gemeinsam. Das bedeutet manchmal Verletzungen, aber wir können gemeinsam da weitergehen und ich bin froh, Teil der Gemeinde hier zu sein und so tolle Vorbilder wie euch zu haben, Margot, Willi. Und ja, ein Dankeschön an euch. Das war es auch schon von meiner Seite. Vielen Dank.
Vielen Dank an dich, Ellen. Ich weiß nicht, ob ihr am Anfang auch eine Gänsehaut bekommen habt, wie diese junge Frau da vorne steht. Ich glaube, wir haben eine neue Predigerin in der Gemeinde, die wir noch gar nicht so entdeckt haben. Lebhaft, ja wahrscheinlich viele. Lebhaft und ehrlich, auch danke für die Ehrlichkeit und für die Ermutigung. Vielen, vielen Dank, das war richtig sehr gut.